Schönen guten Abend, auch von meiner Seite aus. Freue mich besonders, dass alle unsere Topicleser hier im Saale sind. Die darf ich in besonderer Weise begrüßen. Aber ich denke, wenn alle Topicleser hier in diesem Raum wären, das wäre schrecklich. Wir haben nämlich etwa 150.000 Leser und ich denke, die würden nicht hier in diesen Raum reinpassen. Ja, heute Abend bin ich aber nicht als Herausgeber des Topic Informationsdienstes da, sondern als jemand, der sich viele, viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, schon mit den Medien beschäftigt. Ich habe mal angefangen mit 16, 17 als Filmkritiker, habe da Filmkritiken geschrieben für Zeitungen, für den Rundfunk, aber auch zeitweise fürs Fernsehen gearbeitet. Das war mein Einstieg in diese Materie. Daraus ist dann auch später dieses Buch entstanden, Der Griff nach unseren Kindern. Ich bin immer noch ein bisschen so dran an diesem Thema und heute Abend geht es eben um Einblicke in die Welt der Video- und Computerspiele. Und diese Welt der Video- und Computerspiele, sie ist wie ein Dschungel, den wir natürlich an diesem Abend hier nicht erkunden werden und nicht erkunden können. Trotzdem haben wir uns hier versammelt, um in diesen Dschungel vorzudringen und wir werden es auch tun. Und ich bin heute Abend sozusagen Ihr Expeditionsleiter. Ich kann Ihnen gleich sagen, wir werden nicht in jeden Teil dieses Dschungels vordringen können und ihn durchforsten können. Denn es gibt pro Jahr etwa 900 bis 1000 neue Video- und Computerspiele, die auf den Markt kommen. Pro Jahr. Abschießspiele, Funny Games, Action Adventures, Lernspiele, Sportspiele, Fahrzeugsimulationen und. Mittlerweile gibt es an den Kiosken auch schon reichlich Zeitschriften, die diese Spiele vorstellen. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Ich zeige einfach mal Maniac, GameStar, Advance, Play, PlayStation 2. Und das ist nur eine kleine Auswahl der Fachpublikationen, die sich nur mit Computer- und Videospielen beschäftigen. Wir werden auch nicht alle inneren Zusammenhänge der Fauna dieses Dschungels herausarbeiten und genügend würdigen können. Ein Beispiel: Sind Computerspiele nun gefährlich für Kinder und Jugendliche oder sind sie es nicht? Stefan Wink und Katharina Lindner sind zwar jüngere Wissenschaftler, Diplompädagogen, beide um die 30, und sie schreiben in ihrem sehr interessanten Buch Kids und Computerspiele. Die oft in der Öffentlichkeit diskutierten negativen Auswirkungen von gewalthaltigen Spielen sind durch unterschiedliche Studien nicht eindeutig geklärt worden. Eine Gruppe von renommierten, meist älteren Wissenschaftlern, die sich Mitte 2001 mit dem Thema Mediengewalt intensiv beschäftigte, kommt da zu einem ganz, ganz anderen Ergebnis. Diese Wissenschaftler sagen: Die Behauptung, dass die bisherigen Forschungsergebnisse widersprüchlich seien, ist falsch. Diese Verfälschung wird von mediennahen Wissenschaftlern, Politikern und Medienvertretern systematisch öffentlich wiederholt, damit das Geschäft mit der Gewalt weitergehen kann, so heißt es bei diesen Wissenschaftlern. Diese Gruppe der Kritiker hat solche Leute auf ihrer Seite wie den Amerikaner David Grossman. Der Militärpsychologe Colonel Grossman war bis 1998 Professor an der renommierten Militärakademie West Point in den USA. 25 Jahre lang hat sich Grossman damit beschäftigt, Soldaten psychologisch auf das gezielte Töten vorzubereiten. Es ist ja nicht so einfach, auf einen Menschen zu zielen und abzudrücken. Und seine Aufgabe war es, die Soldaten darauf vorzubereiten. Heute betreut er überlebende Mordopfer und ihre Angehörigen und beschäftigt sich ganz intensiv mit der Erforschung des Tötens. Der ehemalige Militärexperte weist darauf hin, dass brutale Video- und Computerspiele von der US-Armee eingesetzt werden, um Teenager für den Militärdienst zu interessieren. Und das habe seinen Grund. In vielen Spielen finde er das wieder, was Soldaten lernen müssten, um töten zu können. Wer hat nun recht, diejenigen, die abwiegeln in Bezug auf die Mediengewalt und ihre Auswirkungen, oder diejenigen, die ganz vehement davor warnen? Die Verwirrung wird noch größer, Wenn man die Behauptung des Medienwissenschaftlers Barke, wenn sie stimmen sollte, der da sagt, ein dauerndes Problem der Medienforschung ist, ihre Ergebnisse sind ständig überholt. Er meint damit, die Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen dauern so lange, dass zum Zeitpunkt ihrer Publikation diese schon als überholt anzusehen sind. Die Spiele, die man heute hier in den Hitparaden findet, ja, die kennt man morgen schon gar nicht mehr. Und übermorgen sind sie total vergessen. 900 bis 1000 Spiele pro Jahr. Wer will da den Überblick behalten? Wer will sie alle untersuchen? Der Amokschütze von Erfurt, der im Frühjahr letzten Jahres sich und 16 andere Menschen tötete, spielte brutale Computerspiele. Zu Roberts Lieblingscomputerspielen gehörte Counter-Strike, ein Killerspiel, in dem der Spieler mit einer Waffe in der Hand durch dunkle Gänge rennt und auf alles schießt, was sich bewegt. Ist dieses Spiel nun schuld daran gewesen, dass 16 Menschen ihr Leben verloren? Robert beschäftigte sich auch intensiv mit Gewaltvideos und ließ sich von harter Heavy-Metal-Musik volldröhnen. Vielleicht gingen die Impulse zu dieser Horrortat davon aus. Vielleicht ist aber auch die Summe aus alledem gewesen. Wir wissen es nicht. Aber diese Tatsache, dass wir nichts Genaues wissen, dass Medienforscher sich seit Jahrzehnten praktisch streiten in ihrer Beurteilung der Mediengewalt, darf uns nicht dazu verleiten, die Hände in den Schoß zu legen. Wir wollen uns heute Abend im Wesentlichen darauf konzentrieren, warum Kinder und Jugendliche zu solchen Spielen greifen. Wir wollen uns auf die Suche nach den Beweggründen machen, weshalb sie überhaupt diese Spiele spielen. Wenn man denn effektiv gegen diese gigantische Welle der Computer- und Videospielpower vorgehen will, dann muss man sozusagen dieser Welle den Wind aus den Segeln nehmen, noch besser das Wasser sogar abgraben, dann kann und wird sie keine Power mehr haben. Anders formuliert, wenn ich weiß, warum Kinder und Jugendliche Computerspiele spielen, kann ich viel cleverer und effektiver vorgehen und da einsetzen, um mögliche schädliche Einflüsse auszuschalten. Dann bedarf es vielleicht keiner strengen Verbote mehr, das eine oder andere Computerspiel zu spielen, weil aufgrund von mangelndem Interesse ja diese Spiele einfach schlicht und ergreifend uninteressant sind und es da nichts zu verbieten gibt. Doch zunächst müssen wir die heimtückischen Sümpfe in unserem Dschungel kennenlernen, bevor wir anfangen, sie trocken zu legen. Wenn wir von Video- und Computerspielen sprechen, dann meinen wir mit den Begriffen Video und Computer nicht unbedingt dieselbe Sache. Videospiele sind eine Kategorie für sich, Computerspiele ebenso. Videospiele werden über einen Fernseher gespielt, Computerspiele eben über den Computer, über den heimischen PC. Wie sieht das im Einzelnen aus für diejenigen, die sich vielleicht nicht so gut auf dem Gebiet auskennen? Videospiele funktionieren nur über eine sogenannte PlayStation. Die Hardware zu einer solchen PlayStation besteht in der Regel aus mehreren Teilen. Aus einem sehr leistungsfähigen Kleincomputer, Box genannt, und mindestens einem Controller, mit dem der Spieler die Spielbefehle drücken kann und die Kontrolle auf dem Bildschirm behält. Wer sowas noch nie gesehen hat, ich habe hier Abbildungen dabei, können Sie sich nachher gerne ansehen. Diese beiden Teile werden an einen Fernseher angeschlossen und schon sind die Voraussetzungen erfüllt, um mit dem interaktiven Videospielen zu beginnen. Jetzt noch die CD hinein. Und dann kann es losgehen. Die beiden japanischen Marktführer, die Unterhaltungsgiganten Sony und Nintendo, beherrschen diesen Markt der Playstations und der Videospiele. Nur um mal eine Zahl zu nennen. Nintendo hat in seiner 16-jährigen Firmengeschichte über 1 Milliarde von diesen Spielen verkauft. 1 Milliarde. Nur Nintendo. Die technische Entwicklung der Playstations wird in einem Fort weiter betrieben und es ist mittlerweile fast eine ganz perfekte Videowelt auf den Bildschirm zu zaubern. Die dargestellten Räume, Gegenstände, Landschaften sind mittlerweile so ausgereift, der Realität nachempfunden, dass es immer schwerer fällt, zwischen Sein und Schein zu unterscheiden. Die eigentlichen Computerspiele werden am heimischen PC gespielt, dazu braucht man keine besonderen Gerätschaften in der Regel. Die Spiele werden mittels einer CD einfach in den Computer hineingestopft, die Spiele werden geladen und dann kann es schon losgehen über Tastatur und Maus. Ich habe auch mal hier so ein Spiel mitgebracht, Armageddon heißt das. Der letzte Kampf zwischen Gut und Böse am Tag des jüngsten Gerichts ist laut Stempel für Kinder ab 6 Jahren geeignet, kostet 10 Euro. Gut, es hört sich ein bisschen dramatisch an, ich habe das Spiel gespielt, so schlimm, wie sich das jetzt anhört, ist es tatsächlich dann auch nicht, darüber kann man froh sein. Aber es geht halt um diese Thematik. Das ist also kurz skizziert die Hardware, die technische Apparatur, die benötigt wird, um Video- und Computerspiele spielen zu können. Kommen wir jetzt zu den Spielen selbst, kommen wir jetzt zur Software. Die Spiele lassen sich eigentlich ganz grob gesehen in 2 große Gruppen einteilen. Die Köpfchenspiele und die Knöpfchenspiele. Köpfchen und Knöpfchen. Zu den Knöpfchenspielen gehören alle Spiele, bei denen Reaktionen, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Konzentration und Ausdauer verlangt werden. Dazu gehören beispielsweise Sportspiele wie Fußball oder Tennis und alle sogenannten Abschießspiele oder Ballerspiele, in denen dann per Tastendruck jemand erledigt werden muss. Das sind die Knöpfchenspiele. Bei den Köpfchenspielen geht es eben in erster Linie um das Köpfchen des Spielers, um logisches Denken, planvolles Überlegen, Erinnerungsvermögen und einiges mehr, was zunächst erst einmal im Köpfchen erledigt werden muss, was das Köpfchen leisten muss, um es dann per Knöpfchen im Spiel umzusetzen. Zu diesen Bereichen, oder zu diesem Bereich der Knöpfchenspiele, gehören die Strategiespiele, die Rollenspiele, kurz die Abenteuerspiele, zu Neudeutsch die Adventure Games. Laut der Jahresbilanz 2000 des Institutes Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, so heißt das, USK, beträgt der Marktanteil der Strategie- und Rollenspiele etwa 33%. Zum Vergleich, die Actionspiele, die Knöpfchenspiele, Actionspiele kommen nur auf 16%. Auf diese Strategie- und Rollenspiele, zumeist ausstaffiert mit Fantasy-Inhalten, werden wir nachher noch etwas ausführlicher eingehen, weil sie aus christlicher Sicht von besonderem Interesse sind. Siehe Armageddon. Laut der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, EZW, in Berlin, kommen seit den 90er Jahren verstärkt Spiele auf den Markt, die mit religiösen Motiven angereichert sind. Diese Spiele vermitteln hochgradig esoterische und okkulte Weltbilder. Die Handlungselemente seien deutlich von Science-Fiction, Mystik und Okkultismus geprägt, so die EZW. Diese Spiele sprechen durchaus das grundsätzliche Bedürfnis des Menschen nach Religiosität an, präsentieren aber auch eine Angebotspalette, die in Konkurrenz zum Christentum steht. Und auf diese Spiele werden wir nachher noch später zu sprechen kommen. Wenden wir uns zunächst der Frage zu, weshalb sind Bildschirmspiele für viele Kinder und Jugendliche eigentlich so faszinierend? Und dabei wollen wir zunächst einen Rückblick vornehmen, und zwar einen gesellschaftlichen Rückblick. Die Kinder- und Jugendzeit hat sich in den letzten, sagen wir mal, 2, 3, 4 Jahrzehnten ganz deutlich verändert. Diese Veränderung ist gekennzeichnet durch 3 Merkmale. Erstens, die kindliche Lebenswelt ist einer Verinselung und Verhäuslichung unterworfen. Verinselung und Verhäuslichung. Als ich in den 60er Jahren Kind war, in Altenhundem, im schönen Sauerland, da haben wir noch in Hinterhöfen gespielt, im Wald gespielt, an dem dort fließenden Fluss Lenne gespielt. Heute werden die Spielorte mehr und mehr in geschlossene, geschützte Räume verlagert. Die Gesellschaftswissenschaftler sprechen hinsichtlich dieser Entwicklung von einer Urbanisierung, von einer Verstädterung der Kindheit. was eine Verhäuslichung der Kindheit natürlich nach sich zieht. Verhäuslichung, Verinselung, das sind keine Wortschöpfungen von mir, sondern Fachbegriffe aus der Medienpädagogik. Kinder können einfach nicht mehr so ohne weiteres auf der Straße spielen. Gab es früher rund 100 Straßenspiele wie etwa Völkerball, so sind es heute gerade mal 5. Ich denke, das sagt schon einiges aus. Kindheit erlebt heute einen Rückzug in die Wohnungen, in Binnenräume, wie die Wissenschaftler sagen. Die Abenteuer müssen irgendwie dort stattfinden. Räuber und Gendarm auf 12 Quadratmeter Kinderzimmer im Block B, 12. Stock, 5. Wohnung rechts. Aber dieses Kinderzimmer ist häufig auch nur noch eine Insel, die man nach einer gewissen Zeit wieder verlassen muss. Kindheit erlebt heute, wie die Soziologen sagen, eine Verinselung. Dieses hängt wiederum mit den neuen Lebens- und Beziehungsformen zusammen. Die Soziologen erwarten für die Zukunft ein kompliziertes Geflecht von zusammengewürfelten Patchwork-Familien, die neue Familie. Und wie diese aussieht, das skizzierte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel einmal so: Das Vater-Mutter-Zwei-Kinder-Ideal wird allmählich abgelöst von einem komplexen Bündnis aus Eltern, Kindern, Stiefeltern, Ex-Frauen und Ex-Männern, Stiefkindern, Schwiegereltern, Ex-Schwiegereltern, Großeltern und vielen angeheirateten oder auch wieder ehemals angeheirateten Verwandten. Und oftmals werden die Kinder ja in diesem Beziehungsgeflecht hin und her geschoben, von der einen Familieninsel in die andere, zur anderen Familieninsel gekarrt. Und nirgendwo sind sie so richtig zu Hause. Eine Bekannte von mir ist Realschullehrerin. Sie hat in ihrer Klasse einen Jungen, der mit seiner geschiedenen Mutter und deren Freund in der ersten Etage eines Mietshauses lebt. In der Etage darüber lebt der geschiedene Vater mit einer neuen Frau, mit einer Freundin. Und diese Freundin hat neue Kinder mit in die Partnerschaft gebracht. Und dieser Junge sagt von sich, dass er keine wirkliche Vertrauensperson habe. Und er sagt, meine Vertrauensperson, mein Freund, den ich habe, das ist meine Katze. Im Jahr 2001 wurden bisher die meisten Ehen in Deutschland geschieden. 2002 liegen die Zahlen noch nicht vor. 2001, also 197.500 Paare geschieden. Betroffen 153.500 minderjährige Kinder, die sich nun auf neue Lebensverhältnisse einstellen müssen. Ein klarer Trend seit Mitte der 90er Jahre: die Zahl der verheirateten Ehepaare mit Kindern sinkt, die Zahl der Lebensgemeinschaften mit minderjährigen Kindern steigt. Es gibt zurzeit in Deutschland etwa 1,5 Millionen Mütter und Väter, die völlig alleine, ohne Partner, ihre Kinder großziehen. Diese Elternteile sorgen für 2,1 Millionen minderjähriger Kinder. Das sind 2,1 Millionen minderjähriger Kinder, die in keiner klassisch, sage ich jetzt mal, geordneten familiären Beziehung leben. Die einzige Vertrauensperson, die ich habe, ist meine Katze. Diese Aussage, denke ich, spricht Bände, und das ist klar, dass in diesem sozialen Durcheinander natürlich auch die Medien plötzlich eine gewisse soziale Instanz gewinnen. Sie können nämlich Kindern Orientierung, Halt geben und werden zu einem kalkulierbaren, vertrauten Gegenüber. Stefan Wink und Katharina Lindner schreiben dazu in ihrem Buch Kids und Computerspiele: Kinder lernen heute nicht mehr nur von den älteren Generationen, sondern sind häufig auf sich gestellt. Die Lebenswelt der Kinder war früher klar eingegrenzt, während ihnen heute vor allen Dingen durch Medien und Mobilität ein großer Markt an Werten zugänglich gemacht wird. Waren die Vorbilder früher insbesondere im familiären Umfeld zu finden, so fällt dies heute immer häufiger aus. An ihrer Stelle treten Personen aus der Öffentlichkeit, den Medien oder Fantasiefiguren. Kinder werden zurückgedrängt in die Binnenräume. Immer mehr Kinder sind auf sich gestellt, müssen zusehen, wie sie alleine zurechtkommen. Und das ist die Situation. Das ist die Situation, in die Video- und Computerspielkultur hineinstößt. Abenteuer im Abenteuerland, kompakt auf CD und über Start abrufbar. Da kann man am Bildschirm eben auf Schatzsuche gehen, Höhlen entdecken, sich in der Wildnis behaupten und gegen böse Indianer zum Beispiel kämpfen. In den Spielen muss man einen gewissen Kampfgeist zeigen, muss standfest sein, klug, hinterlistig operieren. Gewisse Werte spielen eine Rolle. Das Telespiel versucht, den Realitätsverlust in einer urbanisierten Kindheit auszugleichen. Und das Bildschirmspiel sorgt dabei noch für angenehme Gefühle. Ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum Kinder Bildschirmspiele spielen. Es sind die angenehmen Gefühle. Wie kommen sie zustande? Der Medienforscher Fred Schell nennt mehrere Gründe, warum Bildschirmspiele auf Kinder faszinierend wirken. Als erstes nennt er die Spannung. Spannende Spiele faszinieren einfach immer. Also erstens Spannung. Zweitens, das Gegenteil von Spannung, die Entspannung. In einer Befragung zur Faszination von Computerspielen sagte ein Interviewter dem Medienwissenschaftler, wenn man sich vor den Bildschirm setzt und auf die Aufforderungen des Computers reagiert, kann man all das hinter sich lassen, was täglich belastet. Man spannt sich aus dem alltäglichen Trott aus und begibt sich in eine andere Welt. Zweitens, die Entspannung. Drittens, etwas, das mit dieser Entspannung zusammenhängt, diese Entspannung bei Bildschirmspielen kann ja zu einem regelrechten Abtauchen führen, dass man überhaupt nicht mehr wahrnimmt, was um einen herum stattfindet. Man lebt praktisch in dieser Spielewelt. Ein vierter Punkt, in vielen Spielen herrscht Klarheit. Da finden wir noch die traditionellen Rollenmuster, Mutter, Vater, Kind. Da gibt es einen guten König oder einen bösen Diktator, klare Abgrenzungen zwischen Gut und Böse. Und jetzt kommt ein fünfter Punkt, der wohl am faszinierendsten ist, der fünfte Punkt, Macht und Erfolg. Ein Computerspieler sagte dem Medienwissenschaftler Schell, am Rechner bewege ich, löse ich aus, erzeuge ich Effekte, verändere Welten. Man ist nicht mehr irgendwer, sondern der Held, der die Menschen rettet. Die Medienpädagogen Wink und Lindner schreiben dazu, die guten Gefühle entstehen meist durch die Erfahrung eigener Kompetenz, also durch das Beherrschen können des Spiels. Das Gefühl, etwas wirklich zu können und das auch bestätigt zu bekommen, ist für manche Mädchen und Jungen so befriedigend, dass sie dies möglichst lange genießen möchten. Um wirklich zu diesen Gefühlen zu kommen, bedarf es mehr als nur der sensomotorischen Synchronisation, also sprich das perfekte Beherrschen des Spielablaufes durch fingerfertige Tastenbetätigung. Man geht meistens vollständig im Spiel auf, bringt sich so mit Teilen seiner Persönlichkeit ein, dass man fast glaubt, selbst derjenige zu sein, den man auf dem Bildschirm sieht. Dieses völlige Aufgehen in einer Tätigkeit, wie zum Beispiel beim Spielen, Klettern, Surfen und so weiter, auch bei Computerspielen, nennt man Flow. Wesentlich für das Erleben von Flow ist das Gefühl, dass man alles unter Kontrolle hat. Man ist sich seiner Handlung sicher, weiß, was auf einen zukommt und ist Herr der Lage. Für Kinder sind die Gefühle von Macht, Herrschaft und Kontrolle wichtige Motivationen, um zu einem Bildschirmspiel zu greifen. Vor allem die im Leben eher ängstlichen Kinder suchen scheinbar in dieser Art von Spielen nach Bestätigung und guten Gefühlen. Soweit Wink und Lindner. Millionen von Kindern werden durch die Urbanisierung eingepfercht in die vier Wände ihres Kinderzimmers. Erfolgserlebnisse im freien Spiel außerhalb des Hauses werden ihnen im wahrsten Sinne des Wortes mehr und mehr verbaut. Hunderttausende von Scheidungsweisen fühlen sich oft wie das fünfte Rad am Wagen, werden von einer Betreuungsinsel zur nächsten verfrachtet. Nach einer Untersuchung von Psychologen der Universität Köln zeigen Scheidungskinder im Vergleich zu Kindern aus intakten Familien mehr Verhaltensauffälligkeiten. Mehr als die Hälfte der Scheidungskinder verhielt sich im Kontakt zu anderen Menschen deutlich unsicherer als Kinder aus intakten Familien. Sie waren auch mehr Stimmungsschwankungen unterworfen. Ihnen fehlte es an Selbstvertrauen, ebenso auch an Selbstständigkeit. Zusammengefasst, sie waren ängstliche Kinder. Ich denke, wir können jetzt schon ein wenig besser nachvollziehen, warum Kinder dieses schöne Flow-Erlebnis durch die Bildschirmwelt immer wieder haben möchten. Das Gespür haben möchten, das Gefühl haben möchten, alles unter Kontrolle zu haben, zu wissen, was auf einen zukommt, Herr der Lage zu sein. Ein solch junger Mensch wird ein Verbot für das Spielen solcher Spiele nicht ohne weiteres nachvollziehen können. Dieses Verbot dreht ihn nämlich schlicht und ergreifend den Saft für solche positiven Gefühle ab, die er sonst aber nirgendwo anders bekommen kann. Macht, Herrschaft, Kontrolle, Motive, die die Bildschirmspiele bedienen und sie deshalb so faszinierend machen. Und wie das ganz konkret aussieht, das wollen wir jetzt am Beispiel des Computerspiels Black and White nachvollziehen. Aber wir lassen jetzt mal so 2-3 Minuten mal unser Gehirn ein bisschen durchlüften, etwas sinken von den, absacken von den Informationen und machen dann gleich weiter. So, wir machen weiter. Black und White ist das Stichwort. Im Frühjahr 2001 kam Black und White, dieses Computerspiel, auf den Markt. In wenigen Monaten waren über 1 Million Exemplare dieses Spiels schon verkauft. Zum Ende dieses Jahres wird das Nachfolgespiel zu Black and White herauskommen. In Black and White schlüpft der Spieler in die Rolle eines Gottes, der möglichst viele Gläubige um sich scharen muss. Im Regelheft zur Spiele-CD heißt es, Menschen, die zu Gott beten, bekommen einen Gott, allerdings nicht immer den, den sie verdienen. In Black and White wirst du durch ein einziges Gebet in eine neue Welt gerufen. Deine zukünftige Macht hängt jedoch vom Glauben aller Untertanen ab. Was du tust und wie du deine göttliche Macht einsetzt, bleibt dir überlassen. Als böser Gott beziehst du deine Macht aus der Furcht deiner Untertanen. Schlüpfst du in die Rolle des gütigen Gottes, ist dir ihr Vertrauen und ihre Liebe gewiss. So das Regelheft. Black and White ist eine Mischung aus Strategie und Rollenspiel. Hauptschauplatz im Spiel ist die paradiesische Insel Eden. Die Hauptrolle spielt Gott, natürlich in Anführungszeichen Gott, der sich, je nachdem wie der Spieler es will, als himmlisch gut oder als teuflisch böse offenbaren kann. Dieser Gott, alias der Spieler, muss nun versuchen, mehrere Völker auf dieser Insel zu beherrschen. Das geschieht auch dadurch, dass er andere Götter samt den Tempeln, den dazugehörigen Tempeln, vernichtet. Um diese anderen Götter bezwingen zu können, muss Gott über eine ganz bestimmte Anzahl von Untertanen verfügen, die durch Gebete mystische Energien fließen lassen müssen. Denn jedes zu besiegende Volk verfügt selbst über Magie und wundersame Kräfte, um sich zu wehren. Kurzum, in Black and White geht es um einen wilden Feuerwechsel okkulter Kräfte, natürlich nicht echter okkulter Kräfte, sondern in digitalisierter Form, sage ich jetzt mal. Dazu steht im Regelheft, jedes Wunder absorbiert Gebetskraft. Du kannst ein Wunder nur dann bewirken, wenn du in der Kultstätte ausreichend Gebetskraft gespeichert hast. Für jedes Wunder ist mehr oder weniger Gebetskraft erforderlich. Mit dem Totem im Dorfzentrum bestimmst du die Zahl der Götzendiener, die mit ihren Gebeten wiederum Gebetskraft erzeugen. Bei seinem Feldzug zur Eroberung der Völker stehen dem Black und White Gott zwei, nennen sie mal so, spirituelle Begleiter zur Verfügung. Verkörpert werden diese beiden Wesen einmal durch einen weißbärtigen älteren Herrn, der das Gute symbolisiert, und so ein flatteriges Teufelchen, das für die finsteren Absichten steht. Denn die Lösung von Aufgaben auf dieser Insel Eden Ja, sie besteht immer darin, sich entweder für das Gute oder für das Böse zu entscheiden. Und dazu braucht man eben diese Begleiter, diese Berater. Wir haben bei dem Black- und White-Spiel also mit diesem Gott, mit diesen spirituellen Begleitern in der Hauptrolle zu tun und mit noch einer ganz anderen wichtigen Figur. Sie nennt sich die Kreatur. Gott, nennen wir ihn besser BW-Gott, also für Black und White BW-Gott, muss dieses Wesen, diese Kreatur erziehen. Am Anfang ist diese Kreatur strohdumm, es muss ihr praktisch alles beigebracht werden. Erzieht man diese Kreatur gut, dann lernt sie als eine Art Hilfsgott Zaubersprüche und kann Wunder vollbringen, beispielsweise ein Getreidesilo eines Volkes füllen. Wer jedoch die dunkle Seite der Macht in seiner Kreatur stärkt, der macht es zu einem gefährlichen und fürchterlich aussehenden Monster, das die Bevölkerung auf Eden in Angst und Schrecken versetzt. Soweit eine kurze, recht oberflächliche, muss ich dazu sagen, Beschreibung dieses sehr erfolgreichen Fantasy-Spiels in Computerausgabe. Black and White ist geradezu ein Musterbeispiel für die Kategorie Macht, Herrschaft, Kontrolle, die viele Computerspiele einfach faszinieren und vor den Bildschirm locken. Das Spiel spricht nämlich ganz gezielt Allmachtsfantasien an, die ja in einem jeden von uns stecken. Einmal Gott sein, ein Wesen sein mit Macht, mit unbegrenzten Möglichkeiten. In der neuen Version von Black and White will der britische Chefdesigner dieser Spiele, Peter Molyneux, noch mehr Wert darauf legen, dass man sich wirklich wie ein Gott fühlt. Das Ziel dieses Spieleerfinders ist die ganz enge emotionale Beziehung zwischen Spiel und Spieler. Molyneux möchte, dass der Spieler sich wirklich als Teil der Handlung empfindet, dass die Trennungslinie zwischen Sein und Schein, zwischen Spieler und Computer mehr und mehr verwischt. Er arbeitet daran zurzeit, dass die Figuren im Spiel ein gewisses Eigenleben führen können, damit der Spieler tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, eine Art menschenähnliche Beziehung zu dem Computerwesen aufbauen kann. In ihrem Buch Leben im Netz schreibt Sherry Turkle, sie ist Professorin für Wissenschaft, Soziologie am berühmten, jetzt kommt der Zungenbrecher, Massachusetts Institute of Technology in den USA. Computer, sagt sie, schreibt sie, Computer tun nicht nur Dinge für uns, sondern auch mit uns. Und dies betrifft auch unsere Sicht von uns selbst und anderen. Sie untersuchte genau diese Art von Spielen, wie Black and White eines ist, und stellte dabei fest, dass diese Spiele die Identität des Menschen verändern können. Da ich in den Spielen in unterschiedliche Rollen schlüpfen kann, zum Beispiel als Mann in eine Frauenrolle, betrifft dieses natürlich in ureigenster Weise meine Identität. Turkle befragte über 1000 Computerspieler nach den Auswirkungen dieser Spiele auf das eigene Leben. Einer sagte, ich kann mich selbst als zwei, drei oder mehr Jemande betrachten. Meinte ein erwachsener Computerspieler, der das wirkliche Leben bloß noch als eine unter vielen Varianten bezeichnet. In den Spielen kann ich der sein, den ich wirklich bin. Außerhalb der Spiele bin ich nicht wirklich ich selbst, berichtete ein anderer Spieler. Wer bin ich denn nun? Bin ich ein Mensch? Bin ich ein Computerwesen? Bin ich ein Gott? Es stellt sich hier die Frage, ob aus dieser Welt der Computerspiele nicht ein massiver, aber auch ein ganz raffinierter Angriff auf die Inhalte des Christentums vorgetragen werden. Bedenken wir, eine zweite Schöpfung, ich nenne das mal so, eine zweite Schöpfung erblickt das Licht der Welt, eine Welt aus Bits und Bytes, die versucht, die erste Schöpfung, die Schöpfung Gottes, so originalgetreu, wie es irgendwie nur geht, nachzuahmen. Auf die Frage, werden die Animationen bald so naturalistisch aussehen, dass der Spieler sich wirklich wie Gott fühlen kann, antwortete der Schöpfer von Black and White, Peter Molyneux. Wenn die Entwicklung weiter so schnell voranschreitet, wie in den vergangenen 5 Jahren, wird man nicht weit davon entfernt sein. Es wird 100 Gigahertz Prozessoren geben, die Spielfiguren werden Menschen immer ähnlicher sein. Man wird feine Details wie Haare, Hautfalten und Narben erkennen können, wofür man allerdings Armeen von Animateuren braucht. Soweit Molyneux. Da haben wir eine immer perfekter werdende zweite Schöpfung, und in diese zweite Schöpfung kann man auf wundersame Weise eintreten und mit dieser zweiten Schöpfung leben. Der Preis, um in dieser zweiten Schöpfung mitmachen zu können, ist allerdings die Demontage, zumindest stellenweise, zeitweise, die Demontage meiner Identität. Meiner Identität als Geschöpf Gottes. Ich kann mich selbst als zwei, drei oder mehr jemanden betrachten. Das wirkliche Leben ist bloß noch eine Variante unter vielen, sagte ja der Computerspieler. Die Originalschöpfung Gottes wird langsam, aber sicher zu einer Spielart unter anderem. Wir dürfen diese Form von Tiefenprägung des Denkens durch die Computerspiele nicht unterschätzen. Es sind ja nicht nur die Computerspiele. Wir erleben ja in den letzten Jahren, wie eine, ich nenne das mal so, E-Welt entsteht. E-Welt für elektronische Welt, aber ich möchte auch E-Welt sagen für Ersatzwelt. Elektronische Wesen, wie der Robert aus der T-Online-Werbung, kommen daher in Menschenformat und geben dieser E-Welt einen gewissen menschlichen Anstrich. Und da wirken recht interessante Mechanismen ineinander. Molyneux glaubt, dass ein Computerwesen namens Kreatur zu einem Abbild der Persönlichkeit des Spielers werden kann, zu einem Spiegel seiner Seele, sagt er. Ich muss ja diese Kreatur erziehen, sie prägen, ihr Eigenschaften geben, sie auch in eine bestimmte moralische Richtung führen, zum Guten oder zum Bösen. Die Kreatur als Spiegel meiner Seele. Wohl nicht ohne Grund haben die Werbestrategen von Black und White ihren Untertitel so gewählt: Entdecke dein wahres Ich. Und genau darum geht es. Erkenne dich selbst und verwirkliche dich selbst, indem du ja dich neu schöpfst, dich neu kreierst. Und indem du das tust, wirst du selbst zum Gott. Über diesen Weg wirst du dann erkennen, dass du auch Gott sein kannst, dass du göttliche Aspekte in dir trägst. Das sind die zentralen Botschaften von Black und White. Und hier betreten wir natürlich das Gebiet der Religion. Und zweideutig. Erkenne dich selbst, das ist gnostische Lehre, der schon der Apostel Paulus zu tun hatte. Gnostizismus ist die antike Lehre, dass Vollendung und Heil des Menschen in seiner Selbsterkenntnis bestehen. Das wahre Selbst des Menschen, so lehrt der Gnostizismus, sei Teil des göttlichen Seins. Und diesen göttlichen Teil im Menschen, den gilt es eben zu entdecken, freizulegen, zu entfalten, um dadurch zu einer Erlösung zu kommen. Der Gnostizismus spricht hier von der Rückkehr zum göttlichen Selbst. Und genau diesen gnostischen Weg der Selbsterlösung beschreitet dieses Computerspiel. Dieses Prinzip der Selbsterlösung wird spielerisch eingeübt, millionenfach. Das prägt. Bei Black und White geht es zutiefst um Religion. Dass der gnostische Weg ein Irrweg ist, das wissen wir. Gott warnt uns ja selbst davor im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 20. Gnostizismus führt nicht zur Wahrheit hin, sondern zur Wahrheit weg, die, wie wir ja alle wissen, hoffentlich wissen, allein in Jesus Christus zu finden ist. Kolosser 2, ab Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr habt die Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Jesus Christus. Und von Jesus Christus her bekommt der Mensch ja auch seine Identität. In der Bibel erscheint der Mensch nicht als das Wesen, das sich selbst im Spiegel betrachtet. So nach dem Motto, erkenne dich selbst. Als Ebenbild Gottes erkennt sich der Mensch im Lichte Gottes, das ganz zentral in seinem Wort aufleuchtet. Der Spiegel ist Gottes Wort. Und dieser Spiegel zeigt nicht nur, wie wir schonungslos sind, sondern auch, wie wir sein sollten. Wer diese Perspektive Gottes nicht gutheißt, der empfiehlt etwas anderes. Was dies ist, darüber gibt Computerspieldesigner Molyneux auch gerne Auskunft. Auf die Frage, was fasziniert Sie daran, dem Spieler Allmacht zu verleihen, antwortete Molyneux. Die Vorstellung, einfach mal alles anders machen zu können, in dem Kampf gut gegen Böse einzugreifen. Schon wenn Kinder spielen, geht es immer darum, dass die Guten die Bösen jagen und umgekehrt. Ich habe nach Black und White mit vielen Leuten über die Doppeldeutigkeit von Gut und Böse debattiert. Das Thema ist so unendlich komplex. Und bevor Sie fragen, ja, ich glaube an Gott, aber nicht an den biblischen. Ja, dann gibt es ja nur noch den anderen, an den man glauben kann, der schon einmal mit der So-Sein-wie-Gott-wollen-Masche Glück gehabt hat. Der hat auch an einem Ort namens Eden operiert und ließ folgenden Spruch los an die Eva: Gott weiß, welchen Tages ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Es war Satan, für den die Bibel mindestens 40 einzelne Bezeichnungen parat hat, unter anderem Versucher, Verführer, Vater der Lüge, Engel des Lichts oder Gott dieser Welt. Und am Ende seiner Karriere wird unter anderem Folgendes gesagt: Es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand seiner Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst als Gott ausgibt. 2. Thessalonicher Brief 2, Abvers 3b. Exakt in dieser geistig-geistlichen Windströmung segelt Black und White. Wer nicht an den Gott der Bibel glaubt, so wie Molyneux, der glaubt letztlich an den Gott dieser Welt, den Satan. Der präsentiert dann auch in seinen Spielen die Religiosität, die mit diesem Obersten der Teufel zu tun hat. Da gibt es in Black und White jede Menge Götter und Untergötter. Das fernöstliche Yin und Yang Prinzip spielt eine Rolle, eine mystische Gebetskraft, die fließt und Wunder vollbringen kann. Zaubersprüche müssen aufgesagt werden. Und ein Totem, ja, um ein Totem herum müssen bestimmte Götzendiener Gebete verrichten, Gebetskraft erzeugen und so weiter und so. Ich will das alles gar nicht aufführen. Man findet das ganze Repertoire des Aberglaubens, des Heidentums, so wie man das schon von Urzeiten her kennt. Der Schülerduden Religion, bekannten Naturgesetzen nicht übereinstimmen. Der Aberglaube gründet in einer magischen Weltanschauung, in der der Mensch meint, durch außergewöhnliche Handlungen Einfluss auf übersinnliche Mächte gewinnen zu können. Soweit diese sehr schöne, gut verständliche Definition. Und dieser Aberglaube wird seit Jahrzehnten einem jugendlichen Massenpublikum immer wieder eingehämmert. Auch durch moderne Computerspiele. Wie dies auf ziemlich drastische Weise geschieht, veranschaulicht folgender Spielbericht im Videospiel Shadow Man Second Coming. Legion, die Inkarnation des absoluten Bösen und seine 5 Massenmördergehilfen, wurden von Michael Roy alias Shadow Man erfolgreich zurückgeschlagen. Doch die Mächte der Finsternis rüsten erneut zur Schlacht. Die Dämonenrasse der Gregori bereitet seit Jahrhunderten die Wiederkehr des Höllenfürsten Asmodeus vor. In Menschengestalt werkeln die Diener des Bösen an der Erfüllung der apokalyptischen Prophezeiung. Auf der Seite des Schattenmannes findet ihr weitaus mehr Todbringer. Neben den normalen Wummen, wie auch Mike sie benutzt, stehen Shadowmen, diverse Voodoo-Waffen hilfreich zur Seite. So setzt ihr, also die Spieler, unter anderem eine feuerballschleudernde, sichelförmige Klinge, eine Haftmine oder ein flammenschießendes Amulett gegen die Dämonenbrut ein.
Überdies erhöht ihr mit magischen Voodoo-Gegenständen eure Angriffsstärke, entzieht Feinden Lebensenergie und schickt ein Blitzgewitter über die überraschenden Unholde. Voraussetzung für den Einsatz aller Voodoo-Gegenstände ist jedoch ausreichend Schattenenergie, die ihr in Form von Totenschädeln in den Leveln verteilt findet. Also ein ganz typischer Spielebericht, den könnte man jetzt vielen anderen Spielen auch aufdrücken. Das sind die Spielinhalte. Der Inhalt dieses Videospiels gehört zu diesem ganz großen Bereich Fantasy. Fast alle Strategie- und Rollenspiele verarbeiten mehr oder weniger Fantasy-Stoffe, auch Black und White. Doch was ist eigentlich genau Fantasy? Das werden wir nach der nächsten kurzen Pause erfahren. So, jetzt wollen wir uns kurz mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich Fantasy? Der Begriff stammt aus dem Amerikanischen und wurde etwa um 1970 herum kreiert und bedeutet in der direkten Übersetzung Fantasie. Doch mit dieser Vokabel lässt sich der schillernde Inhalt von Fantasy nur sehr verschwommen und ungenau wiedergeben. Denn in den Fantasy-Topf wird alles Mögliche hineingeworfen und zu einer farbenprächtigen Soße zusammengerührt. Da findet man Märchen, sorgfältig gemixt mit schaurigem Horror, neben Sagen und Legenden aus grauer Vorzeit. Träume, Wunschbilder, sonderbare Visionen dürfen nicht fehlen. Ebenso wenig Motive aus der Science-Fiction oder aus dem Bereich des Okkulten und des Übernatürlichen. Jenseitswesen wie Kobolde, Feen, Zwerge, Dämonen gehören genauso dazu wie Prinzen und Prinzessinnen, Magier, Hexen, Werwölfe, Vampire und Monster aller Art. Analysiert man diese Fantasy-Mixtur, so stellt sich schnell heraus, die Fantasy baut oft auf längst bekannten Märchen- und Sagenmotiven auf. Es sind Geschichten, die sich in der Regel auf zwei Ebenen abspielen. Die erste Ebene ist die Alltagsrealität, in der sich das Abenteuer ereignet, in dem es um Gut und Böse geht. Ein guter Held kämpft gegen einen bösen Gegner. Ich habe eine Taschenlampe dabei, also ich könnte es nicht erkennen. Sie sehen, ich bin ausgerüstet. Ein guter Held kämpft also gegen einen bösen Gegner, da ging das Licht aus. Während dieses Kampfes tritt dann plötzlich eine zweite Ebene zutage, die mal mehr, mal weniger ausgeprägt ist. Es ist eine fantastische Dimension, eine nicht erklärbare Welt, eine übersinnliche Sphäre. Dort sind Jenseitswesen zu Hause, Zwerge, Kobolde, Feen, die häufig in das Geschehen eingreifen. Und von dieser Welt der Zwerge, Kobolde, Feen und so weiter sprechen viele alte wie moderne Fantasy-Autoren so, als existieren sie wirklich, als existierten sie wirklich. Beispielsweise der Oxford-Professor Tolkien, er schrieb über seinen Fantasy-Roman Das Silmarillion. Die Elben, Zwerge und bösartigen Orks traten mir als gegebene Dinge in den Sinn. Und während sie kamen, getrennt voneinander, wuchsen auch die Verbindungen. Doch immer hatte ich das Gefühl, etwas aufzuzeichnen, das schon da war, irgendwo, und nicht etwas zu erfinden. Originaltext Tolkien. Ah ja, bei mir blinkt's. Ja, ja, das ist, genau. Das ist dieser berühmte Kugelschreiber. Also, gut. Keine Alarmstimmung. Der katholische, das war ein bisschen Fantasy-Effekt, nicht wahr? Ja, also der katholische Christ Tolkien, der sich bestens in der angelsächsischen und altnordischen Sagenmythologie auskannte, glaubte daran, dass ein Mensch von Gott die Gabe erhalten könne, einen kurzen Blick in diese andere Wirklichkeit zu werfen. Aber nicht nur Tolkien war davon überzeugt, seine Figuren existieren in der Wirklichkeit. Auch Michael Ende, der Bestsellerautor von Momo und die unendliche Geschichte, teilte diese Ansicht aufgrund eigener Erfahrung. Ende ist ja seit einigen Jahren verstorben. In einem Interview aus dem Jahre 86 berichtete mir Ende, dass er mit dieser Geisterwelt in Kontakt steht, dass er den Kontakt pflegt und dass er auch aus dieser Geisterwelt seine beiden Bücher Momo und die unendliche Geschichte gediktiert bekam. Unter anderem sagte er mir, die Welt und das Weltall sind von Intelligenzen und Bewusstsein erfüllt, die größtenteils über dem des Menschen stehen, also umfassender sind, teils aber auch dem Menschen brüderlich verwandt sind oder unter ihm stehen. Es handelt sich um jene Geschöpfe, die man früher Gnome, Nixen oder Undinen, Elfen und Salamander nannte. Früher wusste man, dass man ohne deren Mithilfe weder heilen noch eine gesunde Landwirtschaft betreiben kann. Über meine eigenen Erfahrungen möchte ich hier lieber schweigen. Man kann diese Wesen allerdings kennenlernen, wenn man feinfühlig genug ist und die Geduld und die innere Stille aufbringt, um ihr Vertrauen und ihre Zuneigung zu erlangen. Was sie vermitteln, ist selbstverständlich nicht in menschlichen Worten gesprochen. Es sind Eindrücke ganz anderer Art, die aber doch deutliche Mitteilungen sind. Der Baumgeist, der mir bei der Arbeit an der unendlichen Geschichte und auch an Momo beigestanden hat, war nicht nur mir hilfreich. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, ob wir das nun wollen oder nicht wollen, dass bedeutende Schreiber von Fantasy-Stoffen behaupten, dass sie nichts am Schreibtisch alleine erfunden haben, sondern dass sie etwas tatsächlich Existierendes symbolhaft beschrieben haben. Somit haftet den Fantasy-Stoffen eine besondere Qualität an. Bei einem Fantasy-Buch schwingt einfach etwas anderes mit, als wenn Sie das Kursbuch der Bahn aufschlagen. Die meisten Märchen und Sagen, sowie auch ihre modernen Ableger in Form von Fantasy, beherrscht ein ganz zentrales Thema. Es ist das Grundbedürfnis des Menschen nach Erlösung. Der Märchenforscher Lutz Röhrig schreibt dazu, Erlösung ist das märchentypischste und märchencharakteristischste Motiv. Die Erlösung des Guten aus der Gewalt des Bösen, die Notwendigkeit der erlösenden Liebe sind häufigste Begriffe des Zaubermärchens und gleichzeitig Grundbegriffe der Hochreligionen. Die Sehnsucht nach Erlösung hat zu allen Zeiten die Menschen bewegt. Es ist aber auch nicht verwunderlich, dass viele Märchen und Sagen auch aus anderen Ländern sich um dieses Grundbedürfnis des Menschen herum drehen. Dieses zentrale Thema der Menschheit ist ein zutiefst religiöses Thema, natürlich. Deshalb sind auch die Inhalte aus Märchen und Sagen, aus der Fantasy sehr, sehr ernst zu nehmen. Sie vermögen den Menschen in einer bedeutenden Phase seines Lebens, nämlich im Alter zwischen 4 und 12, entscheidend zu prägen. Exakt aus dieser Perspektive gesehen sind auch viele Video- und Computerspiele sehr, sehr ernst zu nehmen, weil sie diese Fantasy-Stoffe eben aufgreifen und intensiv verarbeiten. Der Spieler wird in diese Welt hineingelockt und muss sich total den dort herrschenden Regeln unterwerfen. Es sind ganz bestimmte Regeln, siehe Videospiel Shadow Man Second Coming. Die Vorläufer dieser Fantasy-Videospiele waren die Fantasy-Rollenspiele auf Brettspielniveau. Sie erlebten in den 80er Jahren einen Boom. Das berühmteste heißt auch heute noch Dungeons and Dragons. Und auch bei diesem Spiel ging es ganz wesentlich nur um eines, um Magie und Okkultismus. Hinter den Fantasy-Rollenspielen, ob nun auf dem Brett gespielt oder als Computerversion, steckt etwas, was labile Menschen erfassen und in Besitz nehmen kann, nicht muss. Ein aufschlussreiches und gleichzeitig erschütterndes Dokument ist der Brief des jugendlichen Darren Molitor, der als Folge eines D&D-Spiels ein 18-jähriges Mädchen erwürgte. Er hat diesen offenen Brief nach seiner Verurteilung aus dem Gefängnis geschrieben, indem er die gravierenden Bewusstseinsveränderungen in Richtung auf Gewaltbereitschaft und Zwang zu Gewalttaten eindringlich darstellt. Ich lese in Auszügen. Der Grund, warum ich so viel erkläre, ist, dass ihr versteht, wie man das Spiel spielt. Es scheint vielleicht harmlos und unterhaltsam zu sein, und es ist es auch unterhaltsam, aber alles andere als harmlos. Ich erlebte das Spiel über 3 Jahre lang und ich kenne die Auswirkungen des Spiels. Für die Mehrzahl derer, die es spielen, wird es ein Weg, der Realität zu entfliehen. Es bietet eine Möglichkeit, Spannungen, Ängste abzubauen, und das ist gut. Aber das Gehirn der involvierten Masse an Gewalt auszusetzen, ist nicht gut. Das Spiel bringt viel mehr Schlechtes als Gutes, besonders bei jungen Menschen. Und ein 18-20-Jähriger ist noch ein junger Mensch. Die Auswirkungen sind sowohl mental als auch physisch. Man kann es mit Drogen, Alkohol und Tabak vergleichen. Es ist sehr besitzergreifend, suchterzeugend und böse. Böse mag bei der Erklärung eines Spieles falsch oder böse erscheinen, aber ich sehe keine andere Möglichkeit, es so zu beschreiben. Es ist eine Erfindung Satans, um uns von Gott wegzulocken. Es ist etwas Okkultes. D&D basiert auf Magie und Übernatürlichem. Es gibt in der Tat ein Buch mit dem Titel Gottheiten und Halbgötter, zu dem einzigen Zweck, euch über die Götter zu informieren, die in das Spiel involviert sind. Es liefert genaue Details über die Götter und es erwartet von euch als Spielcharakter, dass ihr einen Gott wählt, um ihn, sie, dann zu verehren, ihn anzubeten, ihm Opfer zu bringen, ihm zu gehorchen. Und für ihn zu sterben, sollte es notwendig sein. Nicht nur basiert das Spiel auf Übernatürlichen und auf Chem und auf Magie, nein, es involviert auch Gewalt, ernsthafte Gewalt, jene Art von Gewalt, die im Fernsehen verboten ist. Es gibt Hacken, Aufschlitzen, Mord, Vergewaltigung, Diebstahl, Raub und Terrorismus. Und im Spiel ist es ganz natürlich, diese Dinge zu tun. Es wird sogar von den Spielern erwartet. Wie ich schon mehrfach wiederholt habe, wird das Spiel ausschließlich im Geiste gespielt. Absolut und einzig im Geiste. Das Bewusstsein erlebt diese Visionen während des Spiels als Realität. Und wenn es, sagen wir mal, 3 bis 5 Mal die Woche gespielt wird, jeweils 4 bis 8 Stunden lang, gewöhnt sich das Bewusstsein an solche Gewaltakte. Wenn die Person dann für diesen Tag zu spielen aufhört, wird alles ins Unterbewusstsein zurückgedrängt. Aber man weiß, dass das Gehirn sehr mächtig und unerklärlich ist. Es ist sehr gut möglich, dass das unterbewusste Denken das bewusste Denken überwältigt. Plötzlich kontrollierst du dich nicht mehr vollkommen. Aus dem Fantasiespiel wird ein Realitätsspiel. Sie, die Spieler, beginnen es, wie die Realität zu erleben. Alles, was sie tun oder sagen, involviert das Spiel selbst und bezieht sich darauf. Sie spielen das Spiel nicht mehr zum Vergnügen. Sie spielen es, weil sie das Gefühl haben, es tun zu müssen. Sie müssen es haben, müssen es spielen, genau wie ein Drogen-, Alkohol- oder Nikotinabhängiger seinen Stoff haben muss. Es ist eine Sucht. Und ihr Gehirn wird von dem Spiel kontrolliert. Es wird von dem Spiel besessen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, dass das Ihnen oder Ihren Kindern nicht passieren wird, weil Sie es nicht geschehen lassen oder zu klug dafür sind. Glauben Sie mir, es passiert. Und es passiert jedem. Mir ist es passiert. Es ist vielen College-Studenten passiert, die Selbstmord begangen haben oder sich oder andere körperlich schwer verletzt haben. Es ist vielen 13- und 14-jährigen Teenagern passiert. Die Zerstörung, die es dem Denken zufügen kann, ist unvorstellbar. Soweit dieser Auszug aus diesem Brief. Es war just aktuell, möchte ich fast sagen, als gestern ein Vater aus unserer Stadt Kreuztal zu mir kam, der seine gläubige Tochter verloren hat an so eine Spielegemeinschaft, die solche Spiele spielt. Sie ist vom Glauben abgekommen, sie war frisch verheiratet, hat ihren Mann verlassen nach kurzer Zeit, nur weil sie in diesen Sog hineingekommen ist. Wir reden hier nicht von Spielen nur, hier ist wirklich eine Macht mit im Spiel. Dieser Fantasy-Stoff, der sich mit den Möglichkeiten des Computers noch intensiver entfalten kann, hat Auswirkungen. Bei dem einen stärker, bei dem anderen nicht so stark. Doch Spuren wird die Beschäftigung damit immer hinterlassen. Das bestätigt auch dieser Militärexperte, den ich schon anfangs erwähnte, Colonel Grossman. Er meint, die schlimmste Auswirkung von, in seinem Fall sind es allerdings brutale Computerspiele, zeige sich in der Veränderung der jugendlichen Gehirne, wie Gehirnabbildungen von Videospielern und Nicht-Videospielern belegen. Zitat Grossman: Das Grundsätzliche, was dieses Videospielen dem Gehirn antut, ist, dass es das Gehirn abschaltet. Es schränkt die Gehirntätigkeit ein. Das Gehirn dieser Kinder wird enorm geschädigt. Und wenn sie in Videospielen töten, töten sie wirklich ohne bewusste Überlegung. Sie spielen dieses Spiel und handeln und töten ohne bewusstes Denken. Sie handeln ohne bewusstes Denken. Das ist dann nicht mal nur Spiel. Das überträgt sich dann auch auf die Realität, da ja E-Welt und Originalwelt mehr und mehr ineinander übergehen. Fantasiespiel wird zum Realitätsspiel. Wer ein bisschen genauer etwas erfahren möchte über diesen Conall Grossman, ich habe da unsere Topic-Ausgabe 11 2002 hingelegt, da ist ein großer Bericht drin über die Erkenntnisse von Grossman in Bezug auf Video- und Computerspiele. Ich sehe die größte Gefahr in diesen Fantasy-Computerspielen darin, dass sie unbewusste Blockaden aufbauen können. Wie können diese unbewussten Blockaden aussehen? Das bibelorientierte Christentum predigt, es gibt einen Gott und der Mensch steht als sein Geschöpf unter diesem Gott. Wieso? Vielleicht bin ich ja selbst ein Gott. Das spiele ich doch am laufenden Band, bei Black und White zum Beispiel. In der Bibel teilt uns der Gott dieser Welt, der Schöpfer dieser Welt mit, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig. Der nach Gott fragen, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Römerbrief, Kapitel 13. Moment, ich soll durch und durch sündig sein. Ich kann doch selbst entscheiden zwischen Gut und Böse. In mir ist die Quelle des Guten. Ich muss über den Weg der Selbsterkenntnis eben nur finden und spulen lassen. Das kann ich bei Black und White lernen. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 20. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten, sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt. Das ist aber komisch. Gerettet werden ohne Leistung? In den Fantasy-Spielen muss ich immer etwas für meine Rettung und mein Heil tun. Gebetsenergien sammeln, magische Gegenstände einsetzen, Beschwörungen durchführen, Götter anrufen. Zentrale Aussagen der Bibel können bei jungen Leuten, die durch die Religiosität dieser Fantasy-Spiele geprägt sind, schon im Ansatz nicht mehr richtig verstanden werden. Und das, denke ich, ist ein Riesenproblem, worüber wir viel intensiver noch nachdenken müssen. Dazu kommt, beziehungsweise damit zusammenhängend ist, ein anderes Phänomen, das der Freiburger Erziehungswissenschaftler Dr. Heiner Bartz untersucht hat. Wie sieht eigentlich der Glaube von jungen Leuten heute überhaupt aus? Schon seit Jahren geht Bartz dieser Frage nach. Im Jahr 1993 erschien seine erste große Bestandsaufnahme mit dem Titel Jugend und Religion. Darin zeigt Bartz unter anderem auf, dass die westdeutsche Jugend sich vom Christentum verabschiedet und sich mehr und mehr fernöstlichen Glaubenswelten öffnet. Und 1999 hat Bartz eine neue große Arbeit vorgelegt, in einem Arbeitsordner, den habe ich mal mitgebracht, was Jugendlichen heilig ist. Was Jugendlichen heilig ist. Darin versucht Bartz, die Religiosität von jungen Leuten am Ende des letzten Jahrtausends zu beschreiben und zu ergründen. Und Bartz kommt zu dem Ergebnis, die Jugendlichen von heute sind stark religiös. Das Christentum ist für sie jedoch kaum eine zentrale Orientierungs- und Lebenshilfe. Es wird als zu starr und zu autoritär empfunden. Religionen, die mit einem Absolutheitsanspruch auftreten, haben, so Bartz, bei Jugendlichen keine Chance mehr. Junge Leute von heute wünschen sich eine freie Religiosität und wollen in einer Art Flickenteppichgläubigkeit leben. Versatzstücke aus dem Buddhismus, keltischen Kulturen, okkulten Traditionen oder anderen Weltdeutungsmodellen. Sie werden gemixt und stehen gleichwertig nebeneinander. Und genau diesen Mix, den finden wir in vielen Computerspielen, unter anderem in Black und White. Bei vielen Computerspielen geht es um Macht, Kontrolle, um gute Gefühle, religiöse Bedürfnisse. Es geht um Inhalte, die eigentlich ja jeden Menschen beschäftigen. Und mit diesem Hintergrundwissen ist es natürlich naiv, Computerspiele, Videospiele, besonders mit Fantasy-Inhalt, so einfach zu verbieten. Es ist so, als ob Sie in einem, sage ich jetzt mal, 10 Grad kalten Zimmer sind, in einer 10 Grad kalten Wohnung sind und vor Ihnen stehen etliche funktionstüchtige Heizlüfter. Und jeder, der ein bisschen von Elektrik versteht, weiß, dass solche Heizlüfter zu Kurzschlüssen und in Folge auch zu Bränden führen können. Ich habe das selbst schon mal erleben müssen. Aber es ist schwer kalt. Und da stehen die Heizlüfter. Und sie funktionieren. Ich darf noch einmal die beiden Autoren des Buches Kids und Computerspiele zitieren. Wesentlich für das Erleben von Flow ist das Gefühl, dass man alles unter Kontrolle hat. Man ist sich seiner Handlung sicher, weiß, was auf einen zukommt und ist Herr der Lage. Für Kinder sind die Gefühle von Macht, Herrschaft und Kontrolle wichtige Motivationen, um zu einem Bildschirmspiel zu greifen. Vor allem die im Leben eher ängstlichen Kinder suchen scheinbar in dieser Art von Spielen nach Bestätigung und guten Gefühlen. Wenn wir wirklich effektiv etwas gegen diese Spiele unternehmen wollen, dann müssen wir sie ihrer Faszination berauben. Aber wie? Wenn man sich einmal anschaut, welchen Stellenwert das Computerspielen in der Freizeitgestaltung von Jugendlichen einnimmt, dann findet man vielleicht schon den ersten Ansatz. Auf der Liste der Freizeitaktivitäten, die täglich oder fast täglich ausgeführt werden, und darauf liegt die Betonung, die täglich oder fast täglich ausgeführt werden, steht an erster Stelle mit 81%, was denken Sie? Fernsehen? Falsch. Hausaufgaben machen. Untersucht wurde eine Gruppe von 6- bis 13-Jährigen. Dann kommt das Fernsehen, kommt Sport, dann kommt sich mit Freunden treffen und erst dann, im letzten Drittel, kommt Computerspielen, Videospielen, Beschäftigung mit dem Gameboy. Ein attraktives Freizeitangebot, beispielsweise in christlichen Jugendgruppen, in denen Sie ja tätig sind, gräbt der Faszination des Computerspielens grundsätzlich schon einmal das Wasser ab. Die Tatsache, dass in Ostdeutschland das Interesse an Computern und Computerspielen auf Platz 3 liegt, ist dafür der schlagende Beweis, denn dort ist das Freizeitangebot bei Jugendlichen wesentlich karger als bei uns. Da bleibt vielen Jugendlichen einfach nicht viel anderes übrig, als in der tristen Plattenbausiedlung die bunte, spannende Welt der Computerspiele anzuknipsen. Aufgrund der schon geschilderten Familiensituation in Deutschland, Scheidungen, alleinerziehende Elternteile, Kinder, die allein zurechtkommen müssen, leiden Kinder unter psychischen und sozialen Defiziten. Und diese psychischen und sozialen Schwächen sind die Treibmittel für diese Fantasy-Welt, unter anderem. Wer sich um diese jungen Leute kümmert, wer ihnen Ohr und Zeit schenkt, der unternimmt bereits sehr, sehr viel gegen den schlechten Einfluss von schlechten Computerspielen. Wir müssen begreifen, dass wir im Vorfeld wesentlich aktiver werden müssen. Wir müssen uns darum sorgen, dass das Kind nicht erst in den Brunnen fällt. Ist es aber in den Brunnen gefallen, dann gibt es auch noch Hilfen. Und dazu habe ich Ihnen diese Kopien angefertigt. Orientierungshilfe für den Umgang mit computerspielenden Kindern. Also eine exklusive Sache nur für Sie, allerdings auch nur in keinem Exemplar mehr. 80 lagen dort, aber ich habe eine Kopiervorlage mitgebracht, wo Sie sehr interessante Tipps finden, wenn das Kind bereits Computer spielt und auf dem Wege ist abzutreffen, was man dagegen unternehmen kann. Ganz kurze, prägnante wie ich finde, aber gute Sache, konzentriert auf 5 DIN-A4-Seiten. Für den Generalangriff des Heidentums über die Computerspiele, über die Fantasy-Spiele, dafür glaube ich, das wissen Sie, gibt es nur ein Gegenmittel. Und je früher wir es einsetzen und je konzentrierter wir es einsetzen, desto nachhaltiger ist die Wirkung. Paulus schreibt an den jungen Pastor Timotheus: Du bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kind an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, ab Vers 14. Ausgerüstet zu jedem guten Werk, ausgestattet zu einem guten Leben nach Gottes Leitlinien, das auch dann zu einem guten Ende führen kann für jeden. Und daran wollen wir, daran wollen Sie ja auch sicherlich mitarbeiten, gemäß des Mottos Ihres Wochenendes: Setzt euch für den Herrn ganz ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Vielen Dank fürs geduldige Zuhören. Durch diese Untersuchung, dass es Veränderungen des Gehirns gibt. Und die Forschung beschäftigt sich jetzt damit, was das wohl für Auswirkungen haben kann. Und zu einem ersten Ergebnis ist man da gekommen, ohne dass man da, wie soll ich sagen, so die dicke Kladde von Beweisen auf den Tisch legen kann, dass dadurch das unbewusste Denken verändert wird. Man weiß ja, dass das Gehirn bestimmte Bereiche hat, die für bestimmte Handlungen, fürs Denken, Sehen und so weiter, Schmecken, Riechen zuständig sind. Man hat da festgestellt, in dem Bereich, wo dieses unbewusste Denken vielleicht möglicherweise angesiedelt sein könnte, dass sich dort Veränderungen gezeigt haben, bei den Gehirnaufnahmen, also Kernspin-Aufnahmen. Mehr weiß man da noch nicht. Man hat da noch nicht das ganz große Ergebnis.
Ja. Gut, schönen Dank. Ich denke, es ist auch klar, wenn jemand ständig am Computer spielt, geht manches ins Unterbewusstsein über und das verändert das Denken. Die nächste Frage. Bitte schön. Danke. Wirkung von Fantasy, Harry Potter und so weiter. Filme.
Ja. Man ist in einem gewissen Dilemma, das will ich Ihnen ganz offen sagen, weil letztlich in der Medienforschung nur das zählt, was untersucht wird. Und man untersucht das nicht großartig. Es gibt nur einige wenige, die sich da bisschen mit beschäftigen, aber die jetzt nicht mit einem gewissen wissenschaftlichen Anspruch auftreten könnten, so wie ich es tue. Dass ich also mich mit dem Thema beschäftige, aber ich kann diesen wissenschaftlichen Anspruch natürlich nicht für mich also geltend machen. Es läuft da einfach schlicht und ergreifend zu wenig. Worauf ich zurückblicken kann, ist eben bei der Untersuchung der Bücher von Michael Ende, die ja in gewisser Weise auch vergleichbar sind mit den Harry Potter Romanen. Also die Rowling hat ja zugegeben, dass ein Drittel in ihren Büchern, in einem Radiointerview in England, hat sie zugegeben, dass ein Drittel wirklich knallharter Okkultismus von ihr verarbeitet worden ist in ihren Harry Potter Romanen. Dass sie da nicht immer alles so erfunden hat, sondern dass sie da wirklich diese Inhalte verarbeitet hat. In Bezug auf die Romane von Michael Ende gibt es sehr viele Briefe, Zeugnisse von Lesern von seinen Fantasy-Romanen, das hat mir sein Verleger Hans-Jörg Waldbrecht persönlich erzählt, die einfach davon sprechen, dass sie ein paar Seiten des Buches gelesen haben und plötzlich sich angesprochen fühlten, in eine andere Welt mit hineingenommen fühlten und eine Art Bewusstseinsveränderung erlebten. So, dass sogar die Eltern dieser Kinder dem Verleger Weidbrecht schrieben, wie können Sie solche Bücher in die Welt setzen, ich kenne mein Kind gar nicht mehr wieder. Da steckt doch was drin in diesen Büchern, da ist eine Kraft drin. Es gibt aber auch Leser, die empfinden gar nichts. Und da sage ich, ich habe folgende Beobachtung gemacht, wie ich gerade betonte, kein wissenschaftlicher Anspruch, dass bei denjenigen, wo schon gewisse, wie soll ich sagen, okkulte Antennen, wie auch immer, vorhanden sind, die eventuell auch durch andere Dinge zustande gekommen sind, dass diese Menschen ganz rasch auf diese Inhalte ansprechen und sich von diesen Inhalten gefangen nehmen lassen, während Menschen, die auf dem Gebiet etwas, Gott sei Dank, unterbelichtet sind, kaum eine Reaktion zeigen. Das ist so aus meiner Beobachtung der vielen Jahre jetzt, in denen ich das also schon beobachte, heraus so zustande gekommen. Aber in Bezug auf Harry Potter habe ich da auch keine neuen, seriösen Informationen. Bitte schön. Nein, es gibt auch positive. Und da möchte ich Ihnen diese Broschüre ans Herz legen. Ein Netz für Kinder. Es geht da im Wesentlichen um Internet, aber auch um Computerspiele. Und dieses Heft wird herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Kostenlos. Da finden Sie recht gute Tipps für Spiele, die man spielen kann. Darüber hinaus gibt es ja auch im christlichen Bereich einige wenige Computerspiele. Aber, und das muss man eben leider an dieser Stelle sehr, sehr deutlich sagen, ich lege das mal hier hin, wenn es jemand interessiert, nicht mitnehmen, nur abschreiben. Das ist natürlich nicht so actionreich, da ist nicht so eine Power drin, da ist nicht so viel los. Also wenn Sie diese Computerspiele sehen, ich studiere die jedes Mal die neuen Sachen auf der Spielwarenmesse, zu der ich wahrscheinlich morgen wieder fahren werde, wenn es das Wetter zulassen sollte. Also Sie können sich gar nicht vorstellen, allein auch in dieser Halle, wo diese Spiele dann zu spielen sind, was da für ein Krach ist, was da für eine Stimmung ist, was da für ein Geballer ist, ein Blitzgewitter und so weiter. Also da steckt viel mehr drin, viel mehr Faszination. Da verblassen leider die guten Spiele. Aber es gibt natürlich die Sportspiele, es gibt auch andere Spiele, da würde ich jetzt kein Fragezeichen dran machen.
Ja, weitere Fragen? Wir hatten ja hier vor Jahren mal einen Vortrag mit Thomas Rüegg und er hat uns auch gute Beispiele vorgestellt. Irgendein Abenteuerspiel, wo man ging da rund um Musik. Ich weiß den Namen nicht mehr, vielleicht. Wie? Opera, ja. Also das war wirklich gut. Aber es ist schon schwierig, was Gutes zu finden. Gary?
Kann man vielleicht auch Spiele charakterisieren dadurch, dass sie die Wichtigkeit von Leben und Tod relativieren? Also dass ich finde, dass dieses immer neu anfangen können, obwohl du tot bist, dass das vielleicht auch dadurch eine Charakteristik ist in der Beurteilung bestimmter Spiele. Dass man sagen kann, wenn dieser Faktor auftritt, dass man das vielleicht meidet.
Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor, aber ich kann jetzt im Moment nicht so, nicht, bitte? Er sprach diesen Faktor an, dieses Sterben und wieder neu auferstehen in den Spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass immer neu beginnen können, das als Kriterium zu nehmen, ein Spiel in gut oder schlecht einzuteilen. Ist doch richtig, das haben Sie doch gemeint. Nicht? Das würde ich jetzt nicht als so bedeutend also ansehen. Da bin ich ehrlich gesagt auch etwas überrascht, dass Sie diesen Faktor also ansprechen, denn er kommt erstens fast überall vor. Auch beim Völkerball, jawohl, auch beim Völkerball.
Aber ich glaube, ihr habt euch da ein bisschen missverstanden. Er meint, dieses ständige Abknallen und dann kann er wieder von vorne anfangen. Ja, und ich bin auch davon überzeugt, dass man leichtfertig mit dem Leben bzw. mit dem Tod umgeht. Und wenn man die Untersuchung hier von diesem Militärexperten aus West Point, das belegt nämlich Josh McDowell in dem Buch Generation ohne Bindung auch, wenn man das liest, wenn er seine Soldaten mit diesen Dingen trainiert hat, waren die später viel eher bereit zu schießen im Ernstfall, als wenn man nur auf Zielscheiben geschossen hat. Und dieses ständige Wiederaufstehen und Abknallen, das, denke ich, nimmt einem ein Stück weit das Empfinden dafür, dass das Leben etwas Heiliges ist.
Nur das gibt es natürlich in fast allen Spielen.
No.
Also das ist so.
Also beim Völkerball knallen wir ja nicht...
Nein, ich rede jetzt vom Computerspiel.
Das hängt einfach mit dem Prinzip von Abenteuerspielen zusammen und mit dem Erlangen von Levels und so weiter und so fort. Also von daher finden Sie das also letztlich überall. Ja. Natürlich in manchen Spielen drastischer dargestellt, aber dieses Spieleprinzip wird eigentlich überall verwirklicht.
So. Gut, gibt es weitere Fragen? Die letzte Frage, bitteschön.
Wie kann man das jetzt als Laie, als Information in die Schulen reinbringen oder als Elternteil, sage ich jetzt mal? Oder hätten Sie Tipps, wie man über die Schule die Eltern aufklärt?
Also die Frage ist, wie kann man das als Laie in die Schule hineinbringen? Gibt es Tipps, Eltern aufzuklären?
Ich weiß nicht, wie das heute in Schulen so ohne weiteres möglich ist. Also dazu kenne ich mich im Bereich Schule zu wenig aus. Also beispielsweise dieses Buch müssten eigentlich die entsprechenden Lehrer alle gelesen haben. Kids und Computerspiele. Das ist sehr gut gemacht und auch sehr wissenschaftlich aufgezogen. Ich kann es also nur empfehlen, wenn man also Lehrer dazu bringt, sich zumindest mal hiermit zu beschäftigen, das wäre schon einmal ein erster Schritt. Und es ist ja auch so, wenn Sie mal im Internet schauen, wie viele Schulen sich mit Computerspielen und Auswirkungen also auch beschäftigen. Man beschäftigt sich ja auch damit. Nur das Problem ist, dass bestimmte Positionen von Medienwissenschaftlern eben nicht so gerne gehört werden, eben vor allen Dingen diese warnenden Positionen. Man sieht ja, das habe ich ja am Anfang dargestellt, man sieht dieses Für und Wider, ja, was ist nun richtig? Ja? Nicht jeder Computerspieler wird zu einem Robert, der 16 Leute abknallt. Ja? Gott sei Dank nicht. Ja? Also das ist ausgesprochen schwierig, sich da also festzulegen. Und meistens sind es die älteren Medienwissenschaftler wie Glogauer, Werner Glogauer wäre da zu nennen, ein sehr berühmter Mann, der sehr gute Bücher geschrieben hat, auch die auch als Gerichtsgutachter aufgetreten sind, die einfach sagen, da gibt es eine Auswirkung. Wer sagt, da gibt es keine, der lügt. Ja? Aber da ist diese andere Armada der Medienwissenschaftler, die sagen, ja, muss man so und so sehen, also da ist eigentlich nicht so viel dran und so. Ja, und Politik steht auch vor diesem Dilemma, sagt ja, die eine wissenschaftliche Meinung, da die andere wissenschaftliche Meinung und dann noch das Interesse der Industrie, die dahinter steckt. Also machen wir nicht viel, obwohl doch jetzt etwas gemacht wird. Jetzt ab April, Mai, werden ja die Bestimmungen für die Internetspiele deutlich verschärft von der deutschen Bundesregierung. Also da geht man jetzt einen Schritt weiter. Aber ansonsten, Politik verhält sich da ziemlich zurückhaltend. Hat man ja auch schon bei den Horror-Videofilmen gesehen und. Die CDU wollte immer etwas unternehmen, wurde von der FDP ausgebremst. Die sagte Freiheit der Künste und so weiter, also Kopf abschlagen oder andere Dinge. Ich will da nicht in die Details gehen, weil ich leider die schlimmsten Horrorfilme, die es auf dieser Welt gibt, schon gesehen habe. Mit dem damaligen Leiter der Bundesprüfstelle zusammen. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich hätte Sie besser nicht angeschaut. Sie haben bei mir auch schlimme, will ich nicht gerade sagen, aber doch sehr, sehr negative Spuren hinterlassen. In bestimmten Situationen kommen diese Bilder einfach wieder hoch. Sie sind da. Und dann gibt es so einige kleine Details aus solchen Filmen, dann kommt das alles wieder hoch. Ja? Also ich kann nur jedem raten,
betreiben Sie da Seelenhygiene und sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder oder Ihre anvertrauten Jugendlichen da wirklich Seelenhygiene betreiben. Sie werden diese Bilder nicht mehr los, ohne weiteres.
Ja, schönen Dank. Vielleicht darf ich an der Stelle noch was ergänzen zum Thema Schule. Ich habe festgestellt, das Thema Erfurt ist ein guter Aufhänger, gerade auch dieses Buch. Wir haben das bei uns in der Gesamtschule auf der Gesamtkonferenz, wo also alle Lehrer zusammen sind, vorstellen können. Und die Lehrer sind da schon im Moment, gerade auch nach so Ereignissen, empfänglich. Und ich denke, es ist auch eine gute Möglichkeit. Wir haben damals als Eltern einen Arbeitskreis gegründet gegen Gewalt, dass man auch Elternabende veranstaltet. Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass man immer nur einen Bruchteil der Elternschaft erreicht, die man eigentlich gerne erreichen möchte, wo man meint, die haben es besonders nötig, die kommen in der Regel nicht. Aber es hat dann doch eine gewisse Wirkung. Das Thema ist im Gespräch. Die Presse greift es auf. Und deshalb will ich einfach Mut machen, solche Themen auch in der Schule aufzugreifen und immer wieder so kleine Dinge einzustreuen, die sensibilisieren für bestimmte Entwicklungen. Und ich denke, gerade beim Thema Gewalt sind die Lehrer nach Erfurt auch hier bei uns empfänglich. Ich kann mich erinnern, ich war kurz nach Erfurt in einem Gymnasium in der Nähe von Zwickau und wir haben mit der Schulleitung dort eine Diskussion gehabt. Das war eine sehr interessante Sache, auch mal zu sehen, wie die das empfinden. Die empfinden das ja noch viel stärker, wenn man jetzt ständig in der Schule ist mit 1000 Schülern zusammen. Und bei uns ist neulich ein Schüler, der mit einer Kunststoffpistole einen anderen bedroht hat, für 3 Tage von der Schule verwiesen worden als Strafe. Bemerkt, Schule reagiert hier auch viel härter nach dem, was eben vorgefallen ist, ja nicht nur in Erfurt, sondern eben auch in USA und so weiter. Aber da kann ich auch sehr empfehlen, das Buch von Josh McDowell und eben das Erfurt-Buch, dass ihr euch das einfach mal mitnehmt und als Anknüpf.
Auch noch ein Buch, das glaube ich auch draußen ausliegt bei euch auf dem Büchertisch.
Ja gut, da geht es auch um die schulischen Umgang mit Computer, ist da ja auch drin. Vielleicht mal noch zu diesen ganzen Harry Potter Geschichten, was mir vorhin noch einfiel, die Co-Autorin von Ulrich Skambachs in dem Buch Griff nach, wie heißt es, unseren Kindern, Katrin Ledermann, hat hier vor vielen Jahren mal gesprochen auf einer Tagung und hat sie ein Bild gebraucht, das habe ich eigentlich nie vergessen, wenn ich dazu eine Antwort geben muss, wie ist das zu beurteilen. Diese Dinge sind nicht wertneutral.